Um 10.50 Uhr sind hier die historischen Worte gefallen. Ich schließe die Verhandlung und der Senat zieht sich zur Beratung zurück. Durch diese Tür hier im großen Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht.
So meldet sich News-Anchor Thomas Mohr letzte Woche live am Donnerstag im Programm auf Puls24. Und es ist wirklich fast unglaublich. Also dieser riesen Buwok-Prozess, den es ja schon ewig gibt, gefühlt, der ist jetzt echt beendet. Im November sollen die Urteile fallen. 3 Jahre lang hat der Prozess allein gedauert, davor noch die Ermittlungsverfahren. 167 Tage vor Gericht, alles um die Frage zu klären, ob Karl-Heinz Grasser, Walter Maischberger und Peter Hohecker schuldig sind oder nicht. Und damit hallo, servus und herzlich willkommen zum Puls24 Talk of the Week mit mir, Jakob Glanzner, der Podcast, in dem ich euch jede Woche ein bisschen hinter die Kulissen mitnehme von Puls24 und wo wir so das Thema der Woche ein bisschen probieren zu analysieren und vielleicht einen Einblick zu geben, den man sonst woanders nicht bekommt. Heute bei mir zu Gast News-Anchor Thomas Mohr.
Hallo Jakob, freut mich sehr, hallo.
Vielleicht gleich zu Beginn einmal eine kurze Zusammenfassung. Buwok, das ist so ein Riesending.
Ja, unglaublich.
Aber wer waren jetzt nochmal genau die Angeklagten und was wird denen vorgeworfen? Seit Jahrzehnten, muss man schon fast sagen.
Seit Jahrzehnten, stimmt, weil es waren ja jahrelange Vorermittlungen und dann jetzt 3 Jahre lang Prozess, bis endlich das Urteil fallen wird im November oder Dezember, das wird man noch sehen. Es sind an der Zahl ungefähr 15, ein gutes Dutzend. Es gibt auch mittlerweile schon verstorbene Angeklagte. Aber es dreht sich alles um die Hauptangeklagten in Wirklichkeit. Mhm. Nummer 1, Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister, sein Trauzeuge und Freund Walter Maischberger, auch gut vernetzt in der FPÖ damals, auch einer der Haider-Bubel-Partie von den 90er Jahren. Peter Hohecker, einflussreicher Lobbyist der ersten schwarz-blauen Ära. Das ist auch der Einzige, der wirklich Grasser und die anderen belastet. Und Ernst Karl Blech, sogenannter väterlicher Freund von Grasser und Immobilienkaiser und auch Immobilienexperte. Diese 4 sind die Hauptfiguren in diesem ganzen großen Verfahren.
Mhm. Und was wird ihnen vorgeworfen? Was haben die vielleicht widerrechtlich gemacht?
Ja, die Staatsanwaltschaft sagt nicht vielleicht, die Staatsanwaltschaft sagt, die haben ganz sicher was widerrechtlich gemacht. Die sagt, es war so, dass die einen Tatplan gefasst haben. Wie zocken wir ab? Wie machen wir Geld aus großen Projekten der schwarz-blauen Regierung? Wie machen wir Geld zum Beispiel aus dem Verkauf der Bundeswohnungen? Und diese 4 haben sich verständigt, abgesprochen und das tatsächlich so durchgezogen. Die Staatsanwaltschaft sagt, das war einfach so. Diesen Tatplan, den gab es und alles, was danach gemacht worden ist im Ermittlungsverfahren, diente nur dazu, das zu verschleiern. Das Wichtigste zu verschleiern für die 4 war zu verhindern, dass Karl-Heinz Grasser tatsächlich als schuldig gesehen wird. Denn das ist natürlich eine untreue und Amtsträger-Person gewesen, also ein untreuer Verdacht gegen einen Amtsträger als Finanzminister, die natürlich viel, viel, viel schlimmer gewesen wäre als ganz normale Privatleute sozusagen. Mhm. Also Grasser ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Wenn er verurteilt wird, dann fliegt natürlich das ganze Netzwerk mit in die Luft. Mhm. Deswegen haben sie auch nachher die ganze Zeit gesagt, dass die Konten, die es alle gegeben hat und verschiedenen Leuten zugeschrieben werden, allesamt nur dem Herrn Walter Maischberger gehört haben und Karl-Heinz Grasser gar nichts damit zu tun gehabt hat. Das war das Bemühen der Verteidigung, zu beweisen, dass Grasser nichts damit zu tun hat.
Mhm. Jetzt begleitet uns dieser Prozess schon ewig. Also ich, eigentlich solange ich zurückdenken kann, wenn es irgendwas, Nachrichten im Fernsehen gibt, irgendwas mit KHG und da gibt es ja etliche Slogans, die entstanden sind schon fast. Also von wo war die Leistung bis hin zur berühmten Unschuldsvermutung, die man da jetzt auch nochmal festhalten muss.
Ja, das müssen wir immer festhalten. Wir sind hier vor dem Urteil und es ist sehr leicht möglich, dass es komplett Freisprüche gibt für Grasser, für Maischberger. Für Hohecker nicht, der hat ein Teilgeständnis abgelegt, dass er selbst eben Geld bekommen hat aus dieser Buwok-Provision. Deswegen wird es vielleicht keinen Freispruch geben für Hohecker. Aber das ist genau das Problem. Wenn er schuldig gesprochen wird und er die anderen ja belastet, dann gehen sich die Freisprüche für die ja auch nicht aus. Das ist ja die logische Schlussfolgerung, die man ziehen könnte. Wenn Hochegger verurteilt wird, sind auch die anderen dran. Deswegen musste die Verteidigung Hochegger als unglaubwürdig darstellen, dass er eben seine Aussage, dass die unglaubwürdig sei und nicht richtig sei.
Aber wie hat sich der ganze Prozess und dieser ganze Fall für dich so im Laufe der Jahre entwickelt? Wie hast du den wahrgenommen?
Am Anfang war ja die Sache völlig klar, als diese Protokolle der Staatsanwaltschaft aufgetaucht sind, als die Mails aufgetaucht sind, als diese Geldflüsse von Schwiegermutter, von Liechtenstein, von Bargeld, von Plastiksackerln, von Transfers, von einem Konto zu anderen, von Gesellschaftsgründungen in Delaware und in Belize und was weiß ich, was für Konstruktionen da hier tatsächlich gemacht worden sind, dass jeder gesagt hat, ein Wahnsinn.
Das war wann circa?
Als die Ermittlungen begonnen haben im Zuge der Finanzkrise und man dann bei der Constantia Privatbank dann auf solche Geldflüsse an Hochegger gekommen ist. Mhm. Das ist her 2008, das ist eben her 13 Jahre. Mhm. Dann haben die Vorermittlungen begonnen, das war so 2009, dann 10, 11 und als die Protokolle dann auch öffentlich geworden sind, das ist alles schon fast 10 Jahre her, ist ein unglaublich langer Zeitraum. Mhm. Und dann waren die Vorermittlungen noch lange nicht abgeschlossen und erst vor 3 Jahren hat dann überhaupt erst das Gerichtsverfahren begonnen.
Einfach weil die Ermittlungen so lange gedauert haben?
Die Ermittlungen haben so lange gedauert. Wurden natürlich auch nach Kräften verzögert von der Verteidigung. Mhm. Ist ja auch irgendwie deren Job zu sagen, das muss alles viel besser belegt sein, auf das hin steigen wir nicht ein, das ist unkorrekt, wir lassen den Treuhänder nicht aussagen, wir öffnen dieses Konto nicht, das muss anders gemacht werden. Also die Justiz hat sich da wirklich abmühen müssen, um ihre Beweismittel zusammenzukrallen.
Mhm. Ja. Und deswegen war dann das gerichtliche Verfahren relativ kurz im Vergleich zu den 11 Jahren Ermittlungsverfahren mit nur 3 Jahren.
Ja, aber es hat 825 Seiten die Anklageschrift.
Wahnsinn.
Das ist alles unglaublich. Das sind Romane, weil ja so viele Personen beteiligt sind, die dann mit Entscheidungen und mit E-Mails, Sitzungen und mit verschiedensten Kontobewegungen erst alles, wo man versucht hat, das alles transparent zu machen, was da wirklich abgelaufen ist über diese Jahre im Zuge dieser Verkaufsverfahren. Denn es ist ja nicht nur der Buwok-Verkauf, es ist ja auch diese Einmietung beim Linzer Terminal Tower, die ja auch noch in dem Verfahren drinnen ist und die Telekom, die auch Schwarzkonten geführt haben soll. Auch das ist ein Verfahren, das mit hinein verquickt ist. Deswegen ist das so umfangreich geworden, weil das eins nach dem anderen so einen Rattenschwanz an Folgen ergibt, durch die man gar nicht so leicht durchblickt.
Das ist ja eigentlich fast wie ein Ibiza-Skandal aus dem letzten Jahrzehnt, kann man sagen.
Ja, das hat durchaus dieselbe Qualität. Damals muss man natürlich auch sagen, dass als das Verfahren begonnen hat, war Grasser ja kein aktiver Politiker mehr. Mhm. Deswegen war es ja nicht so wie bei Ibiza, als die Regierung ja noch im Amt war mit den Protagonisten des Ganzen. Mhm. Deswegen ist es ja nicht so gewesen, dass eine ganze Regierung in die Luft geflogen wäre. Aber wenn Grasser noch Finanzminister gewesen wäre, wäre er nicht mehr zu halten gewesen. Darf man nicht vergessen, 2002, als er aus der FPÖ, vom FPÖ-Ticket auf ein ÖVP-Ticket ins Schüsselteam gewandert ist, sagt man ja allgemein, dass Grasser den Wahlsieg überhaupt erst ermöglicht hat für die ÖVP 2002 mit den über 40%, weil er ein Superstar war in der Innenpolitik damals. Also der hat wirklich Stimmen gebracht, dass man gesagt hat, womöglich könnte der ÖVP-Chef werden. Also er war wirklich, wenn nicht Schüssel gewesen wäre, dann hätte man sich das wirklich fragen können. Grasser war ein unumstrittener Superstar. Der hat eben Stimmen gebracht.
Zu der Zeit. Auch von vielen beneidet, zu schön, zu jung, zu und so weiter.
Zu intelligent, das hat er ja mal aufgezählt, sogar in einer Fernsehsendung. Und deswegen ist es ja auch verständlich, dass diese Medienfigur Grasser klarerweise dann, als es begonnen hat, die Buwok-Affäre und als sein Stern zu sinken begann, klarerweise wieder in den Medien war, allerdings in der negativen Richtung, dass man sich eben sehr wohl lustig gemacht hat über ihn, der natürlich die Medien bespielt hat die ganze Zeit und eben eine Figur war, die sein Leben auch öffentlich gemacht hat. Und da gibt's halt nur den zweiten Schritt auch, dass man dann halt auch in der Öffentlichkeit steht, wenn es nicht gut läuft. Das hat natürlich jetzt Manfred Einetter, sein Verteidiger, nochmal in seinem Schlussplädoyer gesagt, dass die Vorverurteilung in den Medien schon so massiv war, dass bitte die Schöffen, die jetzt das Urteil fällen sollen, tunlichst diese Vorverurteilung ausklammern sollen und sich an die Fakten halten. Weil wir erinnern uns, was damals los war, vor 10 Jahren, als das aufgekommen ist. Man hat sich natürlich lustig gemacht über einen Mann, der geglaubt hat, der ist aus Teflon, alles prallt ab, er kann sich alles erlauben und plötzlich kommt heraus, er findet da vielleicht irgendwelche Geschichten, die vielleicht gar nicht stimmen, hat da eine BUWOG-Provision eingestreift, hat da irgendein Geheimnis verraten von einer Bietersumme. Natürlich ist dann die Häme da und der Hohn da und sagt man, so jemand wird dann auch mal, der kommt dann auch dran und das gehört schon auch ermittelt und er kann sich nicht alles erlauben und er kann sich auch nicht abputzen. Deswegen ist auch verständlich, dass dann nach diesem Hype um ihn das Ganze in die Gegenrichtung umgeschlagen ist. Der Spott war damals überall das Kabarettprogramm mit dem, wo war meine Leistung, mit dem, wie war das, der Schäuber und der Maurer.
Haben die Staatskünstler,
war das Spiel?
KHG, nicht das kaufmännische Talent, sondern das...
Korrupte haben Geld.
Korrupte haben Geld. Heißt natürlich nicht Karl-Heinz Grasser, aber KHG.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist, ja.
Und Filmtitel gibt es auch. Wie heißt das? Hashtag Grasser Movies oder Grasser Movie Names oder wie heißt das?
Der Hashtag lautete Grasser Movies auf Twitter. Das war, als Twitter laufen lernte in Österreich. Na, 2011, da hat es ja schon ein paar Jahre gegeben. Und da kann man sehen, wie unglaublich kreativ Twitter war und hat sich da Filmtitel überlegt, zum Beispiel Manche mögen's weiß, ja. Oder Ein Netter flog übers Kuckucksnest. Ja. Oder statt 9,5 Wochen 9,5 Millionen. was ist da noch?
Immer einfach Filmtitel genommen und dann ein Wort geändert, so dass halt auf den
Prozess passt. Ja, ich meine, Forrest Gump ist mit Arrest Lump, ja, also Arrest Lump, Arrest Lump, so dass man es lesen kann, also das Schweigen der Nehmer, ja. Das ist so unglaublich, der buwogte Mann. Ist das genial. Oder die fabelhafte Welt der Amnesie.
Das ist mir nicht erinnerlich, ja.
Oder Herrn Kalis Gespür für Schmäh, ja. Also das ist der Eurominator, der Herr des Klingelns, der Herr Karl-Heinz, warte mal, was ist da noch? Der Grasser, die Fiona und ihr Liebhaber, oder wie war das? Warte mal, was ist da noch? Einer flog über das Buwoksnest. Das ist aber Wahnsinn. Full Meindl Jacket. Das ist doch ein Wahnsinn. Full Meindl. Also das ist.
Wie viele Einträge sind da gekommen?
Also unter dem Hashtag Grasser Movies wurde gepostet, was das Zeug hält. Das war auch in etlichen Medien und da haben sich tatsächlich von der Uni Wien, warte mal, wer hat denn das zusammengetragen? Aus mehreren Beiträgen und Tweets haben die sage und schreibe, jetzt scrolle ich da bis ganz runter. Und täglich grüßt die Unschuldsvermutung. 772 Filmtitel haben die da aufgelistet. Sie unter Grasser Movies liefen 772 Filmtitel.
Ja. Ich weiß noch immer nicht, was ich letzten Sommer getan habe.
Aha. Wie werde ich ihn los in 10 Telefonaten? Wie klaut man 1 Million? Es ist so unglaublich. 2 glorreiche Halunken, ja gut. Und dann gab es ja noch ein Spiel. Das wurde tatsächlich von Piatnik produziert, KHG, das
Statt
Spiel.
Statt DKT?
Statt DKT, ja.
Es aber im selben Design.
Quadratisch aufgebaut, rundherum fährt man dann. Und das heißt aber, Korrupte haben Geld. Man hat dann eben nicht seine Initialen genommen. Mhm. Aber jeder weiß, was gemeint ist.
Würfelst deine 6, darfst nicht über losziehen, sondern fast in die Schweiz und... Holst du im Plastiksackerl Geld oder so.
Ist doch unfassbar, oder?
Sporttasche war es,
ja. Es ist unfassbar. Ja.
Ja, so viel zur Vorverurteilung. Also na klar, wer im Rampenlicht steht.
Ja, das ist dann Teil B. Wer A sagt, ja, muss auch B sagen. Es hat ja Auswüchse gegeben, da braucht man sich ja nichts vormachen. Ich meine, wenn so richtig ein Shitstorm über dich herzieht, dann kommst du ja aus dem auch nicht mehr raus. Und es ist dann wirklich schwierig für die Geschworenen, das dann irgendwie auszuklammern. Aber mittlerweile ist das ja auch schon wieder Jahre her.
Ja.
Und mittlerweile würde ich schätzen, dass das nicht mehr so die Meinung prägt wie damals, als das aufgekommen ist.
Du hast doch gerade vom Schlussplädoyer gesprochen. Du warst auch am letzten Verhandlungstag live dort. Wie war das dort bei Gericht? Wie sind die Leute so, wenn man die in echt trifft?
Es waren drei Tage, die jetzt in dieser Woche waren. Das waren die Tage der Schlussplädoyers. Am ersten Tag waren die Staatsanwälte dran, die eben nochmal ihren Tatplan und die Geldflüsse dargelegt haben. Das ist der Hauptangelpunkt der Staatsanwaltschaft. Und der zweite Tag, das war dann der große Tag der Verteidiger, wo eben die 15 Angeklagten und die Anwälte davon von ihnen den Auftritt gehabt haben. Allein Grassers bei zwei Anwälte, Wess und Eineter, die haben zusammen 2,5 Stunden ein Plädoyer gehalten und eben minutiös darlegen wollen, warum dieses Konstrukt der Staatsanwaltschaft ja überhaupt gar nicht stimmen kann. Mein Eindruck von diesen Prozesstagen war, dass sich in diesen drei Tagen das ganze Verfahren nochmal verdichtet hat und kulminiert hat. Ja. Die Staatsanwaltschaft, die gesagt hat, das war eine Viererbande, die da am Weg war. Es war ein abgekartetes Spiel. Es war ein Verbrechen unglaublicher Tragweite, das hier geplant gewesen sei. Und die Anwälte, die gesagt haben, hier läuft eine Vendetta gegen Grasser. Man habe nur gesagt, liefert's mir den Grasser aus. Man will ihn hängen sehen. Lauter solche emotionalen Sätze sind da gefallen. Also da liegen natürlich auch die Nerven blank, weil es geht ja auch um viel. Und da haben sich nochmal diese ganzen Jahre der BUWOG-Ermittlungen haben sich nochmal kulminiert in diesen letzten drei Tagen. Und am letzten Tag, da waren dann die Angeklagten selbst am Wort mit dem bekanntermaßen zugestandenen letzten Wort vor dem Urteil.
Und wie reagiert dann eben zum Beispiel ein Karl-Heinz Grasser, wenn es so emotional wird, wenn es bei dem auf einmal darum geht, ob der jetzt 10 Jahre ins Gefängnis geht oder als wirklich mit weißer Weste unschuldig freigesprochen
wird? Er sieht sich so als unschuldig. Natürlich weiß er ja, wie es wirklich gelaufen ist. Aus dem, wie er es formuliert hat, kann man das jetzt nicht herauslesen, ob er tatsächlich schuldig ist oder nicht. Er stellt das so dar, dass er natürlich nichts gemacht hat und um Freispruch bittet, weil er sein Leben quasi nur, seine Berufskarriere als Finanzminister nur der Republik gewidmet hat und nichts Böses oder nichts Unrechtes getan habe in dieser Zeit. Das müssen die Schöffen und natürlich der Richtersenat beurteilen. Das beurteile ich sicher nicht. Ja. Mein Eindruck war, dass er das natürlich schon in Jahren, auch vor Beginn des Verfahrens, in unzähligen Interviews und unzähligen Stellungnahmen und wohl auch in den Einvernahmen immer genau so formuliert hat. Also das kann er schon so sagen. Ich unterstelle ihm da ja nichts, dass er jetzt was auswendig gelernt hat und lügt jetzt beharrlich. Aber man merkt halt,
es ist eine Message.
Es ist eine Message und auf der bleibt er drauf. Ja, natürlich, bis zum Schluss. Geht gar nicht anders. Jetzt kommt er nicht mehr raus.
Und du bist auch kein Richter und deswegen werde ich dich auch nicht fragen, wie wird das Urteil ausgehen. Aber du kannst ein bisschen einordnen, was für Bandbreite ist möglich. Alles, oder?
Ja, ein bisschen Schuld geht da nicht, weil wenn man sagt, er ist eben dieser Dinge schuldig, dann ist es so. Ja? Entweder man folgt der Staatsanwaltschaft und sagt, ja, die haben das ausbaldowert, geplant und durchgezogen. Dann auch bitte in allen Details. Dann kann man nicht sagen, na gut, bei dieser Kontounterschrift, da war kein Vertrag gefälscht und diese Gesellschaft, da hat er diese Einzahlung, die stimmt so nicht und kann nicht nachgewiesen werden. Dann müsste man sagen, nur ein bisschen, das geht nicht. Also der Tatplan der Staatsanwaltschaft, die lässt einem fast keine andere Möglichkeit, als dass man da Teilschuld macht, weil alles ineinander greift. Also entweder man sagt, ja, das lief so, dann ist der Schuldspruch klar oder eben genau gar nicht.
Und dann geht es, entschuldige, wenn sie schuldig wären, dann geht es da wirklich um Jahre, Jahrzehnte im Gefängnis?
Ja, bis zu 10 Jahre.
Okay.
In einer Kulminierung Untreue und Bestechung kann bis zu 10 Jahre sein. Ja.
Aber es kann auch realistischerweise mit unschuldig beurteilt werden.
Es kann sein.
Und dann ist einfach nichts.
Es kann, also aus Sicht der Verteidigung ist es natürlich am der ist es natürlich am liebsten, wenn keine einzige dieser erzählten Tathandlungen tatsächlich glaubwürdig war, dass die Schöffen und das hohe Gericht urteilen, dass nichts nachweisbar ist, dass man nicht nachweisen kann, dass es eben dieses Konto 400815, was auch eine sehr merkwürdige Nummer ist, dass das nicht krasser zugeordnet ist und an dem Angelpunkt liegt es natürlich auch. Oder es ist eben nachweisbar, dann kann man aber auch nicht mehr darüber hinwegsehen, dass da nichts passiert ist. Mhm.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Karl-Heinz Grasser selbst, der ja eine, wie du sagst, schillernde Persönlichkeit war und jetzt immer noch zumindest sehr interessant ist für eigentlich fast alle Österreicherinnen und Österreicher. Wie wirkt der so, wenn man den trifft? Gibt der gern Interviews? Weicht er jetzt den Kameras aus? Früher hat er ja, wie du sagst, auch die Medien bespielt und seine eigenen Messages durchgebracht?
Er gibt durchaus Interviews, wenn es zu seiner Botschaft passt, wenn er eben etwas klarlegen oder darstellen möchte, aber er gibt jetzt nicht ein Interview, wenn man ihn schnell drum bittet oder fragt, das passt dann nicht. Ja. Also er bestimmt, wann er ein Statement sagt oder eben nicht. Er hat kein Statement sagen wollen an diesen letzten drei Tagen, auch nicht an dem einen Tag, wo er das letzte Wort ans Gericht gerichtet hat. Das war dann so, dass nach seiner Aussage oder nach den Aussagen der Angeklagten Maischberger zuerst herauskam und bereitwillig Auskunft gab und während er dann vor den Kameras stand, ist hinten dann Grasser abgerückt und blieb auch nicht mehr stehen, als man ihn dann gerufen hat und gefragt hat, und er hat dann kein Statement mehr gesagt.
Also der hat auch einfach nicht gesagt, er gibt kein Interview, sondern ist einfach weggegangen und hat.
Er hat dann auch gesagt, er gibt keins. Nein, okay. Bitte um Verständnis, er gibt keins. Muss man ja respektieren. Also es ist einfach, es muss nicht sein. Ja. Er kann das ja durchaus entscheiden, dass er eins geben will oder nicht.
Aber ich finde es ja interessant, quasi wie er das macht. Gibt es ja manche, die da irgendwie sagen, ah, ihr Trotteln, euch gebe ich sicher keins. Oder ob man das auch höflich und verständnisvoll sagt.
Er ist ja kein Rüppel, das kann man ja nicht sagen. Er ist überhaupt kein, der Mann hat ja Manieren, das ist ja klar.
Aber es kann ja sehr emotional sein, also da geht es ja um wirklich was.
Er hat auch tatsächlich in seinen letzten Worten ans Gericht gesagt, dass man eben sein Leben ruiniert hat. 11 Jahre hat man ihm genommen durch diese BUWOG-Verhandlungen und das ist ja unwiederbringlich, weil er eben so verfolgt worden ist.
Ich möchte auf keinen Fall in seiner Haut stecken und ich habe ihn, da haben wir berichtet, aus Kitzbühel und so weiter und dann habe ich ihn schon auch gesehen, wo er dort auch gut mitgefeiert hat und in der Sonne genossen hat. Also ich glaube, es gibt schlimmere 11 Jahre, die einem gestohlen werden.
Naja, jeder muss, ja, natürlich.
Gibt es andere Leute, die 11 Jahre...
Er hat ja nicht gedarbt am Hungertuch, aber was die Karriere und Glaubwürdigkeit das betrifft, sicher. Muss man sagen, da ist der Glanz von damals ist einfach weg. Der Lack ist ab, das ist ja gar keine Frage. Ja. Das hinterlässt ja Spuren. Und die Frage ist natürlich schon, wenn es jetzt zu einem Freispruch kommt, ja, und tatsächlich niemand dieser unglaublichen Geschichte, diesem Zufall schuldig ist, dass wirklich um 1 Million mehr geboten wurde als in dem anderen Höchstbieter. Das muss man sich vorstellen, 960 Millionen bietet der eine, in der geheimen Bieterverfahren und der andere bietet 961 Millionen, wenn da keine Information weitergeht. Verteidigung sagt, das haben so viele gewusst. Trotzdem hat man fast 10 Millionen Provision für diese nicht geheime Information bezahlt. Da sagt die Verteidigung, das wissen wir auch nicht, warum dann so viel Provision eigentlich bezahlt worden ist für ein Geheimnis, das gar keins war.
Was dürfen Sie nicht mich als Vertreter von Karl-Heinz Grasser fragen? Der hat ja mit der Provision nichts zu tun, daher keine Ahnung. Das muss man die Herrschaften fragen, die damit etwas zu tun hatten.
Das heißt, es wurde tatsächlich, so wie Sie es sehen, eine Provision bezahlt für eine Information, die allgemein...
Wurde ja jetzt von den Verteidigern und der Masse der betreffenden Herren heftig bestritten, dass das allgemein bekannt war oder bekannt war. Theoretisch ist beides möglich. Also es ist ja nur aus unserer Sicht, Grasser Verteidiger, die Frage, ob er diese Ziffer dem Maischberger verraten hat. Dafür hat sich keinerlei Hinweis ergeben und geschweige denn irgendein Beweis. Alles andere ist uns ja so gesehen wurscht.
Naja. Aber wenn es zum Freispruch kommt, ist ja trotzdem der Name nicht mehr repariert.
Ja.
Weil es einfach zu lange gedauert hat. Und weil es einfach so viele Ungereimtheiten und so viele Erklärungen gab, die als windig gesehen werden können und müssen, dass man sagen kann, ja, ich weiß nicht.
Ist das aber vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil, weil wir leben in einem Rechtsstaat und so weiter und es sollte eigentlich, wenn jetzt ein Urteil gefällt wird, dann müsste man eigentlich sagen, okay, das gilt so und damit der Fall im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlossen.
Ja, natürlich.
Aber weil das schon so lange geht und weil es Argumente gibt dafür und dagegen, eigentlich wurscht, wie das Urteil ausgeht, am Ende wird immer wer sagen, naja.
In dieser Geschichte wahrscheinlich wirklich, weil es so lang war und weil so viel schon berichtet worden ist darüber.
Und es müssen ja dann auf jeden Fall Fake News im Umlauf sein. Es muss ja entweder die eine Seite oder die andere Seite muss was erfunden haben. Weil das ist so diametral gegensätzlich.
Ja, vor allem beide Seiten. Also wie auch immer das ausgeht und es wird ja dann wahrscheinlich auch noch in die zweite Instanz gehen. Es werden dann beide Seiten jeweils Berufung einlegen, wenn das Urteil nicht passt. Aber am Ende wird es ja doch dann irgendwann ein Urteil geben. Aber beide haben sich schon so eingegraben, dass eine komplett verliert, eine Seite. Wenn es Freisprüche gibt, sagt man der Staatsanwaltschaft, seid ihr wahnsinnig, ihr habt da 8 Jahre ermittelt und das nicht auf den Boden gebracht, ihr habt sogar ein Verfahren begonnen, weil ihr die Anwälte von Grasser gesagt haben, da wird es gar kein Verfahren geben, das ist eine dünne Suppe. Natürlich kam es auch noch zum Verfahren und dann dauert das auch noch 3 Jahre und dann gelingt es auch nicht. Jesus, na, also das ist ja eine Niederlage, das ist ja unfassbar für die Ermittlungsbehörden und für die Staatsanwaltschaft. Wenn es zu einem Schuldspruch kommt, dann haben natürlich die Verteidiger auch extrem viel verloren, weil die haben tatsächlich eine Unzahl an Ungereimtheiten aus ihrer Sicht gefunden, die das widerlegen. Und nichts hat das widerlegt. Das ist ja unglaublich, dass die denen dann vielleicht auch auf den Leim gegangen sind und sagen, nein, ihr habt das schon gemacht, das Ding habt ihr schon gedraht, aber wir werden das schon irgendwie birgen, dass man eigentlich nichts, keinen Strick draus drehen kann. Also das ist natürlich auch eine Niederlage. Aber die Staatsanwaltschaft hat meiner Ansicht nach hätte die größere Niederlage, wenn es keine Verurteilung gäbe.
Wie, also es wird jetzt dann, im November wird es die Urteile geben?
Ja, es ist vorsorglich jeder Freitag im November ist reserviert, der große Schwurgerichtssaal. Manfred Eineter, also der Grasser Verteidiger, hat mir gesagt, die Richterin Marion Hohenecker könnte so eitel sein, dass es gerade am Freitag, den 13. verkünden will, dass so ein schönes Datum für sie sein könnte. Kann auch sein. Also es gibt ein paar Freitage im November oder der erste Freitag im Dezember. Er meint, im November wird es schon soweit sein, dass man das Urteil findet. Aber sie haben sich ja gestern gleich zurückgezogen zur Beratung. Für die Urteile sind ja da insgesamt 15 zu fällen. Und das ist schon eine gewisse Arbeit, die da zu machen ist. Und da muss man natürlich die Urteilsbegründung ausführen. Also es ist schon langwierig.
Wir waren gerade bei November-Urteile, vielleicht am 13. November, vielleicht erst im Dezember. So in der Richtung wird es dann die Urteile geben. Aber du sagst auch, fix ist eigentlich wurscht, welche Urteile kommen. Es wird in die nächste Instanz gehen.
Beide Seiten haben schon angekündigt, dass die Staatsanwaltschaft, wenn es einen Freispruch gibt, wird dagegen berufen und die Verteidigung, wenn es einen Schuldspruch gibt, wird auch dagegen berufen. Also davon können wir ausgehen, es wird in die nächste Instanz gehen. Es kann keiner auf sich sitzen lassen und sagt, okay, ja,
dann ist halt so,
das wird durchgefochten. Also diese Entscheidung, die geht bis ganz rauf.
Und das heißt, es dauert jetzt noch einmal 3 Jahre? Bis zum nächsten Urteil und dann die nächste Instanz?
Abhängig davon, wie die nächste Instanz die bisherigen Zeugenaussagen bewertet, ob nochmal Zeugen nachgefragt werden. Die schauen sich alles nochmal an und stellen dann fest, wo es vielleicht Widersprüche geben könnte, um die auszuschalten. Und dann läuft das Ganze nochmal. Da wird man nochmal Treuhänder fragen, Liechtenstein-Konten. Das geht ja landesübergreifend. In der Schweiz waren ja auch Geldzahlungen. Das wird schon größer werden, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Jahre dauern könnte, das kann ich jetzt unmöglich beurteilen, aber es wird nicht von Montag auf Dienstag entschieden.
Wie ist das eigentlich für dich als Journalist? Ich meine, klar, du bist jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer im tagesaktuellen Geschehen und hast einen Überblick über das alles grundsätzlich, aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, mit Corona und US-Wahl und Wien-Wahl haben wir auch gerade gehabt und es ist irgendwie gerade so viel und auch bei uns in der Redaktion, wir können jetzt nicht mehr so miteinander kommunizieren, wie wir es vorher gewohnt waren, weil viel Distanz und viel Homeoffice und auch wir sitzen jetzt gerade in einem riesen Sitzungsraum mit viel Abstand und offenen Türen und Fenstern.
Ja, hallo Jakob, bist du da drüben? Hallo.
Sieht nicht. Mit Feldstecher gerade. Ja. Wie funktionieren die Absprachen? Weißt du das alles oder sprichst du dich trotzdem mit der Redaktion ab oder schüttelst du das alles so aus dem Ärmel oder wie funktioniert doch so eine Einordnung? Das ist ja alles ganz anders.
Man ist ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Es fehlen mir die regelmäßigen Redaktionssitzungen oder Stehungen in unserem Fall rund um den Besprechungstisch. Das läuft ein bisschen sperrig über Teams, über die Videoschaltung oder Telefoncall, was immer ein bisschen schwieriger ist, weil das Unmittelbare auch fehlt oder irgendwelche Körpersprachen, Hinweise oder irgendwas, jetzt möchte wer was sagen oder kann kurz was einwerfen, dann versteht man wieder nur die Hälfte. Es ist einfach ein bisschen mühsamer. Jeder ist ein bisschen auf sich zurückgeworfen und du musst mehr für dich recherchieren und herumschauen. Bringt auch vielleicht was, aber mir fehlt ein bisschen die Gruppendynamik.
Ja. Aber ich meine eben auch zum Beispiel dieses Einordnen, wie was wahrgenommen wird und so weiter, das sind ja oft die Aufgabe irgendwie auch von Journalisten, das dann dem Publikum zu präsentieren.
Ja, und vor allem, dass man sich eben auch wieder dem ganzen Meinungsbild auch versichert, dass man es mit anderen, mit Kollegen abspricht und auch deren Stimmungen und Meinungen dann auch mitbekommt.
Dass man eben nicht nur in seiner eigenen Bubble ist.
Das fällt dann aus. Mhm. Oder ausfällt es nicht. Aber es wird schwächer. Es wird
schwieriger.
Ja, es wird schwieriger. Mhm. Ja.
Letzte Woche das große Ereignis, die Wienwahl, das amtliche Endergebnis ist, oder das vorläufige amtliche Endergebnis ist da. Wie hast du die Wienwahl erlebt? Was war für dich die Überraschung? Was waren die Highlights bei der wichtigsten Wahl des Jahres in Österreich?
Die Überraschung bei der Wienwahl war, dass diesmal die Meinungsforschung wirklich, also fast durch die Bank gut gelegen ist. Ja, weil wir erinnern uns, vor 5 Jahren war doch am Wahlsonntag diese tagelange Umfrage, die es vorher gab. Das ist so ein das war keine Exit Poll, so eine späte Umfrage über mehrere Tage. Mhm. Die ja noch um 17 Uhr veröffentlicht wurde. Damals hat man eben gesagt, vorher veröffentlichen wir sie nicht, damit nicht irgendwer bei der Stimmabgabe beeinflusst wird, wenn so spät noch eine Umfrage veröffentlicht wird. Aber es war eine Umfrage und es war noch kein einziger Sprengel gezählt. Um 17 Uhr ist ja Wien noch nichts gezählt, weil alles noch offen war. Und da gab es tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der FPÖ und der SPÖ. Und als dann die Hochrechnung da war, aufgrund von wirklichen Sprengelergebnissen, hat man gesehen, dass es überhaupt kein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Es gibt einen Riesenabstand von 8-9 fast 10 Punkten. Am Ende waren es dann 9 Punkte Abstand zwischen den beiden. Ja? Also Welten, könnte man sagen. Nichts Kopf an Kopf. Und diesmal war es um 17 Uhr, also fast auf den Punkt. Über 40 die SPÖ. FPÖ braucht man gar nicht reden. Die wurde noch bei 10% gesehen. Geworden sind 7. Die Größenordnungen haben gestimmt. Mhm. Die ÖVP wurde bei 17, 18 gesehen, lag dann bei 20. Größenordnung, alles in Ordnung. Und nicht solche großen Ausreißer. Also das hat mich sehr überrascht, dass wirklich offenbar trotz Antreten von Strache, den man auch ein bisschen schwerer einschätzen konnte, trotz extrem vieler Wahlkarten, die mit doppelt so viel abgegeben worden sind, fast wie vor 5 Jahren, trotz dieser Corona-Unsicherheit und Wahlbeteiligungsfrage, dass man trotzdem so genau gelegen ist. Das hat mich überrascht.
Du sprichst auch die Wahlbeteiligung an. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass die so massiv runtergegangen ist. Ist das wirklich nur wegen Corona? Gibt es da Analysen dazu?
Das wird wohl mit ein Grund sein. Man darf aber nicht vergessen, dass vor 10 Jahren die Wahlbeteiligung auch viel niedriger war. Mhm. Sie stieg vor 5 Jahren ziemlich deutlich an, als eben dieses Kopf-an-Kopf-Duell den ganzen Wahlkampf hindurch als Mobilisierung gedient hat. Ja, ihr müsst wählen kommen, sonst kippt die Stadt oder was weiß ich. Das hat die Wahlbeteiligung damals von 2/3 auf 3/4 erhöht und jetzt ist das Ganze wieder runtergegangen.
Ja.
Das heißt, die Mobilisierung war weg, weil man hat ja gewusst, Nummer 1, unangefochten, SPÖ ganz klar vorn, da wird sie nicht viel tun.
Zweiter war auch relativ klar eigentlich.
Zweiter war auch relativ klar. Also da war, das sagen viele, da brauche ich nicht wählen gehen, weil man weiß eh, wie es ausgeht. Und deswegen war das wieder eine normalere Wahlbeteiligung im Vergleich zu vor 5 Jahren.
Was natürlich, das muss man auch kurz festhalten, ist natürlich Blödsinn. Bei einer Demokratie ist jede Stimme gleich viel wert und man muss natürlich, das sollte zu jeder Wahl gehen und sollte sein Wahlrecht nutzen, wenn man schon hat.
Also ich habe, solange ich mich erinnern kann, bei jeder einzelnen Wahl mitgemacht. Ich bin sogar auf Hochzeitsreise in Südafrika in das dortige Kapstadt-Konsulat rein und habe eine Wahlkarte abgegeben für die Nationalratswahl 2002. Und habe gedacht, es gibt keine Wahl, wo ich das nach menschenmöglichem Ermessen irgendwie schaffe, dass ich da eine Stimme abgebe. Ich bin sogar zu den ÖH-Wahlen gegangen, wo kein Mensch hingegangen ist. Sogar dort habe ich mir angestellt. Also für mich ist das halt gar keine Frage, dass ich nicht wählen gehe. Und ja, nachher hat man auch das Recht zu matschkern und zu käppeln, wenn einem was nicht taugt, weil man hat ja gesagt, ich habe mich beteiligt und deswegen kann ich ruhig auch kritisieren, wenn ich irgendwas nicht in Ordnung finde. Dann darf man das ja, ne? Sonst soll man bitte schweigen, ja, weil dann, wenn man das Wahlrecht nicht ausübt und sich dann beschwert, na bitte,
hätte
man
halt was geändert. Das wäre halt so typisch österreichisch.
Hätte man halt was geändert, ja, genau.
Okay, also das war der Blick in die letzte Woche. Machen wir noch einen kurzen Blick in die Woche. Was kommt da Großes auf uns zu bei Puls 24?
Ja, ist da noch nicht die US-Wahl? Ich kann schon fast nicht mehr erwarten. Naja, es ist natürlich, USA sind natürlich ein Riesenthema. Es ist kommende Woche natürlich das eben zweite Duell zwischen Trump und Biden. Das eigentlich zweite, das wurde ja abgesagt.
Ja.
Das waren dann zwei so Townhall-Meetings, die beiden extra auf verschiedenen Sendern einfach mit so Fragen von Bürgerinnen und Bürgern verbracht haben. Und es soll eben dann doch nochmal ein Duell geben zwischen den Zweien, wobei es möglicherweise strengere Regeln gibt, damit nicht wieder Trump die Redezeit von Biden einfach unterbrechen kann, so wie es beim ersten gemacht hat. Und das ist die Frage, wer sich daran halten wird, wie das funktioniert. Also das ist dann auch noch ein bisschen spannend. Das ist eigentlich das große Thema dieser Woche. Und natürlich könnte es sein, dass wir den Beginn der Koalitionsverhandlungen der SPÖ Wien mit den anderen Parteien sehen. Denn sie wollen ja mit drei Parteien sprechen. Vielleicht kristallisiert sich dann wirklich schon heraus, dass Michael Ludwig, der große Geheimniskrämer, dann schon ein bisschen sagt, wir arbeiten jetzt mit denen, denen oder denen. Und dann kann man sich schon an den Fingern einer Hand abzählen, dann wird es das wahrscheinlich dann auch. Weil wenn man dann wirklich beginnt, in ernsthafte Koalitionsgespräche zu kommen, dann schließt man es dann auch ab.
Ja.
So weit sind die dann nicht auseinander, weil da kann man es gleich bleiben lassen, mit euch geht das einfach nicht. Aber
das
wenn
sagt er zum Beispiel mit der FPÖ, mit der macht er
ja gar FPÖ keine hat er schon lange ausgeschlossen. Ja. Die hat er schon lange ausgeschlossen. Also es ist jetzt im Spiel natürlich Grün, Verlängerung, Neos sind im Spiel und ÖVP ist im Spiel. Und vielleicht können wir da die Woche schon ein bisschen mehr wissen.
Ich bin gespannt, werde auf jeden Fall durchschauen, wie immer.
Da schauen wir durch, jeden Tag.
Ja, also damit danke Thomas für deine Zeit. Danke, dass du da warst.
Jakob, danke.
Danke.
Dann machen wir es wieder mal.
Machen wir wieder, gerne. Also wirklich viele sehr spannende, sehr interessante Themen, die da in der nächsten Woche und überhaupt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen. Auf Puls24 seid ihr natürlich immer live und bestens informiert. Und hier im Podcast habe ich nächste Woche wieder einen Blick in das nächste spannende Thema. Ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr hinter die Kulissen, ein bisschen mehr einen Überblick. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über Likes, über Feedback, über Kommentare, über Abonnements. Also gerne auf Abonnieren klicken da bei dem Podcast. Gerne auch weiterempfehlen. Und ja, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Ich freue mich auf euch. Also bis dann. Ciao.